Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven.
Willkommen zu dieser Sendung. Mein Name ist Michael Groth. In 3 Tagen ist Weihnachten. Selbstverständlich auch für die Archive. 3 Geschichten von 2 Autoren habe ich für Sie ausgesucht. Die erste und die dritte wurden von Wolf-Dietrich Schnurre verfasst. Dazwischen eine Festtagserinnerung des Musikers Pablo Casals. Wolf-Dietrich Schnurre, geboren 1920 in Frankfurt am Main, gestorben 1998 in Kiel, zog als Kind mit seinen Eltern nach Berlin. Im Zweiten Weltkrieg war Schnurre Soldat. Anschließend gehörte er zu den Gründern der Gruppe 47, einer legendären Verbindung deutscher Schriftsteller. Die Erzählung vom Weihnachtshasen, die Sie jetzt hören, spielt in Westpreußen. Der Autor persönlich liest vor. Erstsendung im RIAS am 18. Dezember 1956.
Immer jetzt so um diese Zeit muss ich an Ida denken. Ida war die Tochter der alten Melitta. Und die alte Melitta war Magd im Forsthaus Sandkrug, das in den Wäldern südlich von Schneidemühl lag. Ida hatte rote Zöpfe, Sommersprossen und abstehende Ohren. Sie sprach fließend Polnisch, stockend Deutsch und schielte ein wenig. Ihre Augenfarbe war grün, die Farbe ihrer Haarschleifen wochentags blau, an Sonntagen weiß. Sie hasste die Schule und liebte den Wald. Hierin stimmten wir absolut überein. In einem anderen Punkt allerdings waren wir ebenso entschieden gegensätzlicher Meinung. Dieser Punkt war Onkel Paul. Genauer, jene Funktion, um die er als Förster neben Bier trinken und Skat mit den Wilddieben nun mal schlecht rumkam. Ich meine das Schießen. Ida fand Schießen im Wald nix gut und in hohem Maße verwerflich. Ich war geneigt, es unter Abenteuer zu buchen. An dieser Auffassung hielt ich so lange fest, bis die Sache mit dem Weihnachtshasen passierte. Eigentlich war gar kein Wildbraten vorgesehen. Tante Else wollte sich mit der Mastente Emmy begnügen. Aber kurz vor Weihnachten traten an Emmy merkwürdige Erscheinungen auf. Sie weigerte sich plötzlich zu fressen und fiel von einer Darmkolik unterstützt derart vom Fleisch, dass sie an ihrem geplanten Todestag etwa den Eindruck eines gefiederten Kienspans machte. Ida trug während dieser Zeit einen außergewöhnlich höhnischen Gesichtsausdruck zur Schau. Und wirklich ist es ihr mit ihrer rabiaten Methode, sie hatte Emmy mit Rizinuspillen gefüttert, dann auch gelungen, der Welt ein Entenleben erhalten zu haben. Doch es war ein Tag vor Weihnachten und die durch Emmys Weiterleben heraufbeschworenen Komplikationen waren unübersehbar. Onkel Paul selber hätte sich vielleicht noch mit einer fleischlosen Ersatzlösung zufrieden gegeben. Denn so wild er mit seinem eisgrauen Vollbart und dem gelben Haifischgebiss auch aussah, Wirsingkohl aß er zum Beispiel sehr gerne. Doch es hatte sich unglückseligerweise fürs Fest ein Regierungsrat aus Schneidemühl angemeldet. Dieser Mensch stand im Amt für Forstwirtschaft vor, das Onkel Paul ein wenig misstraute. Man meinte dort, er tränke zu viel. Und es könnten sich Situationen ergeben, in denen Onkel Paul Wilddiebshehler für Skatbrüder hielte. Im Grunde waren das natürlich Verleumdungen. Und der Regierungsrat hatte in seinem Eiltelegramm auch klar durchblicken lassen, es käme ihm vor allem auf die würzige Winterluft an. Wie Tante Else aber sehr richtig bemerkte, schloss das den Wink, es dürfte auch Bratenduft in dieser Würze enthalten sein, nicht unbedingt aus. Und es ist bestimmt noch nie so unflätig auf eine harmlose Ente geflucht worden, wie Onkel Paul nach diesem berechtigten Hinweis auf Emmy geflucht hat. Sein Zorn war für Ida, die ihn schon immer für jeden heruntergefallenen Ast im Wald verantwortlich machte, ein großer Triumph. »Muss sich ärgern bis Platz«, dachte sie, »und dann gibt Knall und sich alles Waldgetier tanzt.« Mit dem Knall sollte sie recht behalten, sonst ist es anders gekommen. Schon am gleichen Vorweihnachtsabend wies das Schicksal durch ein äußerst beunruhigendes Omen unübersehbar auf das Nachfolgende hin. Über der Tür zu Onkel Pauls Arbeitszimmer hing ein etwas, das wir flüsternd Teufelsbart nannten. Onkel Paul wurde jedoch nicht müde, uns zu erklären, es stellte einen ausgestopften Auerhahn dar, und zwar einen besonderen, denn am gleichen Tag, da sein wildernder Großvater ihn schoss, wäre dieser rüstige Greis gekriegt und eingesperrt worden. Jenem Tier also rieselte, wenn man die Tür heftig schloss, ein sanfter Sägemehlbach aus dem Hals und füllte das Zimmer mit hustenerregendem Staub. An diesem Tag nun, da unumstößlich feststand, die Mastente Emmy habe das Weihnachtswohl sabotiert, warf Onkel Paul die Tür seines Zimmers jedoch ein paar Mal derart ins Schloss, dass jener Sägemehlbach sich unversehens in einen Mahlstrom verwandelte. Und das ausgerechnet, als wir beim Abendbrot saßen. Nachdem wir das Schlimmste an Husten und Niesen hinter uns hatten und die Petroleumlampe es schaffte, den Sägemehldunst zu durchdringen, erkannten wir schaudernd, der Vogel schien Selbstmord begangen zu haben. Sein Hals baumelte wurstpellenhaft nieder und die Glasaugen schielten verdreht Onkel Paul an. Zu allem Überfluss kam jetzt auch noch die alte Melitta mit der Kartoffelschüssel herein. Ihre Einfall zwang ihr zunächst eine achtunggebietende Gelassenheit auf. Dann jedoch sah sie das Zeichen. »Nje dobre, Panje«, rief sie wehleidig anklägerisch aus, und ihr gichtkrummer Zeigefinger wies auf den doppelt gestorbenen Auerhahn hin. Schweigend aßen wir nach diesem Zwischenfall weiter. Aber der kopfstehende Glasblick des Vogels ließ Onkel Paul keine Ruhe. »Ja doch«, ächzte er schließlich, und beugte diesen Ausruf bestärkend unvermutet die verwitterte Glatze in den Lichtsektor der Lampe. Tante Else fuhr irritiert etwas zurück. »Was, ja doch!« »N Hasen muss er vorgesetzt kriegen«, schrie Onkel Paul und schlug mit der Faust auf den Tisch. Ich sah entsetzt den Auerhahn an. »Ja«, sagte Tante Else ruhig, »das fürchte ich auch.« Da erst wurde mir klar, dass sie den Regierungsrat meinten. Ida hatte die Sache mit dem Auerhahn schon von ihrer Mutter erfahren. Sie hockte in der Kammer der alten Melitta am Boden und schnitt aus vergilbten Jagdzeitungen allerlei Tiere aus. Neben ihr lag der Ikonenkasten mit der schwarzen Madonna von Schenstochau. Idas Schatten fiel darauf. Man konnte nicht reinsehen, man sah nur die Tiere auf dem Rahmen des Kastens. »Ob auch schon ein Hase dabei wäre«, fragte ich Ida. »Hase?«, fragte sie misstrauisch. »Wieso?« »Weil es morgen auf Hasenjagd geht«, sagte ich. »Gib Klebezeug her«, sagte Ida. Sie schnitt einen großen, gelben Hasen aus und klebte ihn auf die rechte untere Seite des Glases, das den Ikonenkasten bedeckte. »Hase auf Madonna, ihr Herz«, sagte sie. »Vielleicht ihm kann helfen.« »Der Auerhahn?«, fragte ich. Ida kniff die Augen zusammen. »Nix mit Hase zu tun«, krächzte sie heiser. »Meint sich Förster, verdammtes!« Tatsächlich sah es anfangs so aus. Onkel Paul schien es sogar selber zu meinen. Als ich ihm Gute Nacht sagen kam, stand er von seinem glatzköpfig-bärtigen Schatten umflackert auf einem Schemel und versuchte dem Auerhahn den Hals hochzubinden. Das Schicksal wollte sich aber nicht am Zeug flicken lassen. Der Hals sackte jedes Mal wieder zusammen. Schließlich versetzte Onkel Paul dem störrischen Vogel einen staubaufwirbelnden Stoß vor die Brust und stieg hustend und fluchend von seinem Schemel herunter. »Komm mal her«, sagte er. Ich bekam plötzlich Herzklopfen. Doch auch Onkel Paul fühlte sich anscheinend nicht ganz wohl. »Hör mal«, sagte er, »du hilfst mir doch morgen für diesen verdammten Schnüffler aus Schneidemühlen Hasen zu kriegen, hm?« Ich schwieg. Ich musste an Ida denken. »Was«, sagte Onkel Paul, »deinen guten alten Onkel im Stich lassen wollen?« »Im Stich lassen«, das war ein Ausdruck, den konnte ich nie leiden. »Na, hör mal«, sagte ich schwach. »Siehste«, sagte er plötzlich wieder laut, »hab doch gewusst, man kann sich auf dich verlassen.« Mir war dumm zumut. Ich lag lange Zeit wach und versuchte, die Hasen zu hassen, weil ich doch mithelfen sollte, dass einer umgebracht würde. Es gelang jedoch nicht. Ich fand, es war nichts Ernstliches gegen die Hasen vorzubringen. Ich hätte viel drum gegeben, schon Jagderfahrungen zu haben. Doch ich hatte noch keine. Und meine Vorstellung vom Schießen hatte immer auf einem fantasievollen Tapferkeitssockel gestanden. Von dem bekam ich sie jetzt nicht herunter. Irgendwann muss ich aber dann doch eingeschlafen sein. Denn ich wachte plötzlich mit dem Gefühl auf, etwas stimmte nicht in der Kammer. Beinahe hätte ich Lärm geschlagen. Denn ans Christkind glaubte ich nicht. Und was da in einem bleichen Hemd in dem hellen Geviert stand, das die eisblumenglitzernde Dachluke aus dem Mondlicht herausschnitt, das konnte dann eigentlich nur ein Gespenst sein. Es war aber bloß Ida. Ich erkannte sie an den abstehenden Ohren. Die Schaftstiefel der alten Melitta sahen ihr unterm Nachthemdrand hervor, und sie hatte den Ikonenkasten unter dem Arm. »Was gibt's?«, fragte ich. »Kann sein, gibt sich Unglück«, echote Ida. Sie trat vor mich hin und legte mir den Ikonenkasten aufs Bett. Das Gesicht der schwarzen Madonna war in der Dunkelheit nicht zu erkennen. Nur das Goldpapier leuchtete stumpf. Ida räusperte sich. Sie war aufgeregt. »Legen Hand oben drauf und schwören, dass morgen nix mitgehen, Hasen totschießen.« Sie hatte die Tür aufgelassen. Der Geruch von frischer Tanne wehte herein. Und jetzt hörte man Tante Else im Wohnzimmer sagen, »Spiegel dich nicht dauernd in den Kugeln, Melita. Reich mir lieber das Engelshaar auf.« »Ich kann nicht«, sagte ich heiser. Ida kniff die Augen zusammen. »Kann ich?« »Nein«, sagte ich. »Onkel Paul, dobre.« Sie nahm den Kasten vom Bett und stolperte raus. »Ida«, rief ich ihr nach. »Nix, Ida«, krächzte sie draußen. »Wenn gehen du mit, unsere Liebe ist aus.« Mir war ziemlich elend, als ich Onkel Paul dann am nächsten Morgen in den Wald folgte. Es dämmerte, die Sterne zwischen den Baumwipfeln verblassten, der Schnee flimmerte bläulich und bei jedem Schritt knirschte gläsern der Frost unter den Schuhen. Onkel Paul war schlechter gelaunt denn je. Es war kein Wort aus ihm rauszubringen. Der speckige Försterhut saß ihm fast auf den Augen. Sein Vollbart rauchte vor Zorn. Man hatte ständig den Eindruck, der angedrohte Regierungsrat liefe schon unsichtbar neben uns her. Irgendwas war da auch nicht in Ordnung. Denn als wir mal stehen blieben, weil Onkel Paul sich eine Pfeife ansteckte, waren hinter uns deutlich Schritte zu hören. Und etwas später, als eben eine kaltgesichtige Wintersonne hinter den Stämmen aufstieg, um sich in Onkel Pauls Gewehrlauf zu spiegeln, kam plötzlich aus einer Fichtenschonung ein großes, vereistes Holzstück geflogen und plumpste dicht vor Onkel Paul in den Schnee. Ähnliche Zwischenfälle wiederholten sich mehrmals und hörten erst auf, als wir das Gelände erreichten, das Onkel Paul zur Hasenjagd ausgewählt hatte. Es handelte sich um eine große Waldlichtung, die nach Osten zu offen war und in Weide- und Ackerland überging. Dort sah man eine Reihe schnurgerader Chausseebäume gegen den Himmel. Die grenzten das Jagdgebiet ab. Onkel Paul umlief die schneeglitzernde Fläche in Richtung zur Sonne. Das Gelände war hügelig, und so stand ihm der blässliche Glutball ein paar Mal wie eine Art Heiligenschein um den Kopf. Und wäre das Gewehr nicht gewesen, man hätte schwören mögen, dort kehrte ein beleidigter Weihnachtsmann in den Himmel zurück. Bald war er nur noch ein dicker schwarzer Punkt in dem kristallenen Geflimmer. Und dann, dicht vor der Baumreihe, machte er Halt und hob das Gewehr hoch. Das Zeichen für mich, mit meinem Handlangerdienst zu beginnen. Der bestand darin, Konservenbüchsen klappernd und den Wind im Rücken, hakenschlagend auf Onkel Paul zuzugehen. Die Hügel waren höher, als ich gedacht hatte. Oft verlor ich Onkel Paul aus den Augen. Und daher dachte ich erst, die frische Fußspur im Schnee stammte von ihm und er wäre mir entgegengekommen. Doch vom nächsten Hügel aus sah ich ihn dann wieder hinten an den Chausseebäumen stehen. Ich ging zurück und betrachtete die Spur. Sie sah merkwürdig aus. Die Spitzen der Stiefelabdrücke zeigten bei jedem Schritt in eine andere Richtung. Anscheinend waren die Schuhe ihrem Träger zu groß. Ich verfolgte die Spur ein Stück. Sie führte ebenfalls in Richtung auf die Chausseebäume hin, nur diagonal übers Feld und dann parallel der Straße zurück. Und jetzt sah ich, dicht vor Onkel Paul und nur durch eine kleine Hügelkette von ihm getrennt, sich auch etwas bewegen. Es wirkte sehr unheimlich. Zwei schlenkernde Schaftstiefel stapften dort eine Bodensenke entlang und hoch über ihnen wehte ein geblümter Kissenbezug im Wind. Erst als ich ein gutes Stück näher heran war, entdeckte ich, was diese beunruhigenden Gegenpole miteinander verband. Ich muss sagen, Ida war außerordentlich geschickt vorgegangen. Eine vollkommenere Tarnung als ihr schneeweißes Nachthemd und der ebenfalls weiße Birkenstock, an dem sie den Kissenbezug gehisst hatte, war kaum denkbar. Auch ihr Plan zeugte von einer geradezu generalstäblerischen Begabung. Denn war überhaupt ein Hase auf dem Gelände gewesen? Dann hatte er längst vor Idas knatternder Fahne Reis ausgenommen. Und zwar, da sie gegen den Wind lief, nicht auf Onkel Paul zu, sondern von Onkel Paul weg. Mit anderen Worten, theoretisch hatten Ida und die schwarze Madonna das in Frage gestellte Hasenleben längst schon gerettet. Doch das Schicksal ist untheoretisch. Schließlich konnte der Auerhahnhals schlecht für nichts eingeknickt sein. Und richtig, jetzt sah man im Zickzack ein Auto die Chaussee entlang gerast kommen. Onkel Paules Sehen und die Flinte hochreißen war eins. Aber er hatte wohl weniger das Auto als den im Zickzack vor ihm herflitzenden Hasen im Auge. Doch auch der Chauffeur war vom Jagdfieber gepackt. Er lag fast auf dem Steuerrad mit seiner langen, füchsischen Nase. Und ein paar Mal war er dem Hasen so dicht auf den Fersen, dass man schon dachte, er hätte ihn unter den Rädern. Onkel Paul bemerkte er gar nicht. Der Hase ging sogar noch einen Schritt weiter. Er schlug plötzlich einen Haken und raste derart besessen auf Onkel Paul zu, dass der unwillkürlich einen Schritt zur Seite trat. Dann allerdings krachte der Schuss. Das Auto hielt an. Ein schreckensbleiches Gesicht fuhr heraus. Schnee spritzte auf um den Hasen. Er schoss Kobolds in der Luft und war hinter Idas Hügelkette verschwunden. »Saus hin«, rief Onkel Paul rüber. »Den hat's geschnappt.« »So«, sagte er dann und ging das Gewehr unterm Arm auf das Auto los. »Und jetzt, du Dreckskerl, zu dir. Wollen doch mal sehen«, brüllte er, »ob dir die Lust, einen Hasen kaputt zu fahren, nicht vergeht.« »Hallo, Herr Regierungsrat«, sagte er darauf mit merkwürdig veränderter Stimme zu jenem bleichen, fuchsgesichtigen Menschen, der sich jetzt mit erhobenen Händen aus dem Verschlag zwängte. Einen Augenblick lang sahen beide sich an. Darauf ließ erst Onkel Paul das Gewehr, dann der andere die Hände sinken, und sie räusperten sich. Ich überlegte dauernd, warum mir der Mensch so unheimlich vorkäme. Jetzt wusste ich es. Er trug eine Auerhahn-Schwanzfeder am Hut. »Rauchen wir eine Zigarre?«, fragte er Onkel Paul. »Rauch lässt vergessen«, fügte er dann noch etwas lauernd hinzu. »Aber gern«, sagte Onkel Paul und schlug die Hacken zusammen. »Übrigens, frohes Fest, Herr Regierungsrat!« »Danke, danke, mein Lieber«, sagte der Mensch und hielt Onkel Paul sein Etui hin. Onkel Paul verbeugte sich. »Bin so frei«, sagte er. »Was ist los?«, schrie er dann rüber. »Wie lange soll der Herr Regierungsrat auf seinen Hasen noch warten?« Da rannte ich los. Genau unterhalb der Stelle, wo die Schrotkugeln den Schnee aufgequirlt hatten und so, dass sie von der Straße aus nicht zu sehen war, hockte Ida. Ich bekam meinen Schreck, als ich sie sah. Doch es war nicht ihr Blut im Schnee. Es gehörte dem Hasen. Er lag lang ausgestreckt vor ihr und sie tupfte mit ihrem geblümten Kopfkissenbezug an einem glühend roten Loch herum, das er im Schulterblatt hatte. »Na, was ist nun?«, schrie Onkel Paul, mit der Zigarre fuchtelnd und den Fuß auf dem Trittbrett des Wagens. Der Regierungsmensch saß schon wieder am Steuer. Er starrte paffend und mit füchsisch gekräuselter Nase herüber. Aber auch Ida blickte mich an, bleich, schielend, sommersprossig und ernst. Eigentlich gab es da gar nichts zu überlegen, und ich schrie, »Nichts von dem Hasen zu sehen!« »Blödkopf«, schrie Onkel Paul, »such gefälligst vernünftig!« Jetzt sagte der Regierungsmensch irgendetwas zu ihm und sah dabei auf die Uhr. Er schien Hunger zu haben. Onkel Paul salutierte. »Wir fahren schon vor«, schrie er. »Beeil dich, dass ihn Tante Else noch zurechtmachen kann.« Er stieg ein. Man hörte den Motor aufheulen und das Auto fuhr los. »Fahren in Hölle, Hasenschinder, verdammtes«, krächzte Ida ihm nach. Ein frommer Wunsch. Denn an dem Hasen gemessen war der Himmel jetzt näher. Man merkte es der ständig schnuppernden Spaltnase an. Sie korrespondierte schon mit Ewigkeitsdüften. Doch Ida hatte das Versagen der schwarzen Madonna offenbar mit dem Himmel entzweit. Sie gönnte ihm den Hasen noch nicht. »Muss ich Heu kriegen«, erklärte sie plötzlich. Es hätte wenig Sinn gehabt, ihr zu bedeuten, dass irdischer Hunger mit dem Unabhängigkeitsbedürfnis der Hasenseele schwer zu vereinbaren war. Und so wickelten wir den Knickohrigen in Idas geblümten Kissenbezug ein und sie lud ihn sich auf die Schulter. Wir kannten eine Wildfütterung in der Nähe. Dort wollte Ida die schläfrigen Lebensgeister des Hasen mit getrockneten Kleeblättern wecken. Es hatte zu schneien begonnen. Als wir am Waldrand waren, fielen die Flocken so dicht, dass man kaum mehr die Stämme erkannte. Natürlich verliefen wir uns und hockten uns schließlich erschöpft in den Schnee. Der Hase blickte mit bläulich umflorten Pupillen durch uns hindurch. Es war unsere Rast. Seine Reise ging weiter. Ida wollte es noch immer nicht einsehen. Sie kroch so lange im Unterholz rum, bis sie tatsächlich ein Weidengebüsch entdeckte. Von dem schälte sie Rinde ab, die sie dem Hasen servierte. Aber außer einem Höflichkeitsschnuppern war ihm keine Appetitsbekundung zu entlocken. »Iss ich noch müde«, war Idas Version. »Muss ich erst schlafen?« Das kam der Wahrheit schon näher. Einmal sah es allerdings so aus, als wäre die schwarze Madonna doch mit im Spiel. Ein Reh zog an uns vorbei. Wir liefen ihm nach, und es trat auch wirklich vor der Wildfütterung heraus. Sie war überdacht und mit einem Heuspeicher versehen. Wir richteten uns ein Lager ein unter der Traufe, und Idas Bemühungen um den Hasen begannen von Neuem. Löwenzahn, Huflattich, Klee. Es war alles in Dörrform vorhanden und wurde teils deutsch, teils polnisch gepriesen. Der Hase war auch eine Zeit lang redlich bemüht, Ida nicht zu verärgern. Immer wieder hob er mit zunehmender Anstrengung den Kopf und heuchelte einen letzten Anstandsrest von Interesse. Dann jedoch erlahmte seine Beherrschung allmählich. und Ida ging dazu über, ihm die glühende Nase mit Schnee einzureiben, was ihm auch zweimal ein Niesen, aber sonst wohl keine Erleichterung verschaffte. Es fing an zu dämmern. Rehe kamen und gingen. Und dann waren auch die ersten Sterne zu sehen, und fern aus einem der Dörfer klangen drei dünne Weihnachtsglocken herüber. Ida war eingenickt. Ihre roten Zöpfe standen ihr steif wie erfrorene Eichhörnchenschwänze vom Kopf ab. Auch der Hase schlief. Ich deckte ihn noch etwas mit Heu zu. Dann versuchte ich mir vorzustellen, dass Heiligabend war. Ich glaube, es ist mir gelungen, wenn auch mehr träumend als wach. Jedenfalls weckte mich plötzlich ein Schrei. Ich fuhr hoch und sah gerade noch die rennenden Schaftstiefel der alten Melitta durchs schneeglitzende Unterholz brechen. Der Hase war weg. Ich fand Ida heulend vor einem schwärzlich gähnenden Loch knien. Sie trommelte mit den Fäusten auf die Schneedecke und schrie dauernd in das Loch rein: »Sollst dich verrecken dran, Däubelsmist! Sollst dich ersticken dran, Däubelsmist!« Dass sie den Fuchs meinte, der sich in der verzeihlichen Annahme die Wildfütterung hätte zum Fest auch für ihn was in petto gehabt, den Hasen abgeholt hatte, das begriff ich allerdings erst auf dem Nachhauseweg richtig. Bis dahin waren Ida nur polnische Flüche zu entlocken gewesen. Ich gab mir große Mühe, ihr einzureden, dass durch dieses offensichtliche Missverständnis des Fuchses dem himmlischen Auftrieb der Hasenseele ja keinerlei Abbruch geschehe. Doch Ida blieb bei ihrer Meinung. Ob der Regierungsrat den Hasen verzehrte oder der Fuchs, das käme auf selber heraus. Ein Argument, dessen Wahrheitsgehalt, rief man sich das Gesicht dieses Menschen sorgfältig genug in Erinnerung, tatsächlich nur sehr schwer zu widerlegen war.
Deutschlandfunk Kultur, Sie hörten die Erzählung vom Weihnachtshasen. Eine Weihnachtsgeschichte, geschrieben und gelesen von Wolf-Dietrich Schnurr. Ein Ausschnitt aus dem Gesang der Vögel, einem spanischen Volkslied, das in der folgenden Geschichte eine Rolle spielt. Am Cello Pierre Fournier. Der Musiker Pablo Casals, geboren 1867, gestorben 1973, beendete seit 1939 seine Konzerte mit diesem Lied. 1961 spielte er es im Weißen Haus in Washington. In seinen von Alfred Kahn aufgezeichneten Erinnerungen blickt Casals auf die Weihnachtstage seiner Kindheit zurück. Hören Sie einen Auszug, den der Deutschlandfunk erstmals am 19.12.1971 sendete.
Immer hat die Weihnachtsgeschichte für mich eine besondere Bedeutung gehabt. Eine meiner frühesten kompositorischen Arbeiten, ich war damals 6 oder 7 Jahre alt, war die Musik, die mein Vater und ich für eine Aufführung von Els Pastorets, der Anbetung der Hirten, schrieben. Das Krippenspiel fand im Centro Cattolico in Vendrell statt und ich spielte darin die Rolle des Teufels, der, recht teuflisch, wie man sich denken kann, allerlei Ränke schmiedet, um die Hirten und die Könige aus dem Morgenland daran zu hindern, nach Bethlehem zu gelangen. Mehr als 70 Jahre danach, als ich nach dem Spanischen Bürgerkrieg bereits im Exil lebte, machte ich es mir zur Gewohnheit, alle meine Konzerte und Musikfestspiele mit einem alten katalanischen Volkslied zu beschließen, das in Wirklichkeit ein Weihnachtslied ist. Es heißt »El Cant del Ocells«, »Der Gesang der Vögel«. Seither ist diese Melodie zum Lied der heimwehkranken spanischen Flüchtlinge geworden. Zu mir spricht die Weihnachtsgeschichte gerade im nuklearen Zeitalter mit besonderer Eindringlichkeit. Wie schön und zart ist diese Erzählung mit ihrer Ehrfurcht vor dem Leben, ihrer Ehrfurcht vor dem Menschen, der Krone der Schöpfung. Man denke nur an die Symbolik, die darin waltet, das Symbol Mutter und Kind, das Geburt und Zeugung versinnbildlicht, das Symbol der Hirten, einfache Leute, die hart arbeiten müssen und die das Neugeborene verehren, weil es eine freudenvolle Welt verheißt, das Symbol des Friedensfürsten, der nicht in einem Palast, sondern in einem Stall zur Welt kommt. Wie einfach das alles ist. Und doch voll tiefer Bedeutung. Und welche Verbundenheit mit der Natur. In dem katalanischen Weihnachtslied, der Gesang der Vögel, bringen sogar die Adler und die Sperlinge, die Nachtigallen und die kleinen Zaunkönige dem Kind einen Willkommensgruß dar und besingen es als Blume, die jedermann auf Erden mit ihrem süßen Duft entzücken wird. Und Drosseln und Hänflinge verkünden, dass der Frühling gekommen ist und die Bäume ausschlagen und das Laub ergrünt. In El Pesebre singt der Fischer, im Bache, dem Schnellen, da schauen mir in Ruh aus spiegelnden Wellen die Fischlein zu. Sie springen im Tanze, im funkelnden Glanze und leuchten und blitzen wie Silber und Gold. Aber Alavedra weiß um die Leiden der Menschen und so durchzieht seine ganze Weihnachtserzählung die Vorahnung dessen, was das Kind eines Tages wird zu erdulden haben. Und sie findet Ausdruck im Lied einer Frau, die für die Zeiten künftiger Pein und Qual ein Leichentuch webt. Wie gesagt, ich war 7, als ich an meiner ersten Komposition auf die Weihnachtserzählung arbeitete. Aber ich kannte die Geschichte natürlich schon vorher. Eine meiner frühesten und unauslöschlichsten Erinnerungen knüpft sich an eine Christmette in der Kirche zu Vendrell. Ich war damals 5 Jahre alt und hatte vor ein paar Monaten begonnen, im Chor mitzusingen. In Vendrell gab es keine Mitternachtsmesse, und so sollte ich Weihnachten in der Misa del Gallo, der Hahnenrufmesse, einsingen, die um 5 Uhr morgens gelesen wurde. Nachts zuvor tat ich kaum ein Auge zu, und es war noch stockdunkel, als mein Vater in mein Zimmer trat und mir sagte, ich solle aufstehen, wir müssten in die Kirche. Als wir aus dem Hause traten, war es finster und kalt, so kalt, dass mir, obwohl ich bis zum Halse warm verpackt war, die Kälte durch meine Kleider drang und ich beim Gehen erschauerte, freilich nicht allein der Kälte wegen. Es war alles so geheimnisvoll. Ich fühlte, etwas Wunderbares werde sich ereignen. Hoch uns zu Häupten war der Himmel voller Sterne, und als wir schweigend unseres Weges gingen, hielt ich meinen Vater an der Hand und fühlte, er war mein Beschützer und Führer. Das Dorf lag in völliger Stille. Und in den dunklen, engen Gassen bewegten sich schattenhafte Figuren, gespenstisch, und auch sie in völligem Schweigen in Richtung der Kirche unter dem sternklaren Nachthimmel. Da plötzlich ein Schwall von Licht, das durch die geöffneten Kirchenportale flutete. Wir begaben uns in dieses Licht und traten in die Kirche, schweigend, wie alle anderen Leute auch. Mein Vater spielte Orgel, und als ich sang, war es mein Herz selbst, das da sang, und alles, was mich bewegte, ergoss sich in diesen Gesang. Von frühester Kindheit an war ich von Musik umgeben. Man könnte sagen, dass Musik für mich ein Ozean war, in dem ich kleiner Fisch umherschwamm. Musik war in mir und um mich herum. Sie war die Luft, die ich atmete, sobald ich laufen konnte. Meinen Vater Klavier spielen zu hören, war für mich hellstes Entzücken. Als ich 2 oder 3 Jahre alt war, saß ich immer neben ihm auf dem Boden, wenn er spielte, und presste meinen Kopf gegen das Klavier, um den Klang noch voller in mich aufzunehmen. Ich konnte rein singen, noch ehe ich verständlich sprechen gelernt hatte. Töne waren mir ebenso vertraut wie Worte. Klavier zu spielen begann ich mit 4. Und ich bin froh, dass ich gerade mit dem Klavier anfing. Für mich ist es das Beste aller Instrumente. Jawohl, trotz meiner Liebe zum Cello. Auf einem Klavier lässt sich alles, was je geschrieben wurde, spielen. Geiger haben zwar ein vergleichsweise großes Repertoire, aber viele von ihnen haben oder nehmen sich nicht die Zeit, kennenzulernen, was die Komponisten für andere Soloinstrumente oder für Orchester geschrieben haben. So gesehen sind viele unter ihnen keine Vollmusiker. Mit dem Klavier verhält es sich anders. Dieses Instrument schließt alle anderen in sich ein. Und darum sollte jeder, der sein Leben der Musik widmen will, lernen, Klavier zu spielen, ob er nun ein anderes Instrument bevorzugt oder nicht. Ich kann von mir sagen, dass ich ein guter Pianist war. Freilich, ich fürchte, ich bin es heute nicht mehr. Meine Technik hat nachgelassen. Trotzdem spiele ich nach wie vor jeden Morgen Klavier. Von meinem Vater lernte ich Klavier spielen. Bei ihm hatte ich die ersten Kompositionsstunden. Er lehrte mich auch Gesang. Ich war 5 Jahre alt, als ich im Kinderchor den 2. Sopran mitsingen durfte. Das war ein denkwürdiges Ereignis in meinem Leben, ein richtiges Chormitglied zu sein und zu singen, während mein Vater Orgel spielte. Für jeden Gottesdienst erhielt ich ein Honorar, das sich auf etwa 10 Centavos belief, und so kann man sagen, dass dies meine erste berufliche Tätigkeit als Musiker darstellte. Ich nahm diese Pflicht sehr ernst und fühlte mich nicht nur für mein eigenes Singen verantwortlich, sondern auch für das der anderen Chorknaben. Und wenn ich auch der Jüngste unter ihnen war, scheute ich mich nicht, Einsätze zu geben. Jetzt aufpassen bei dieser Note. Es sieht ganz so aus, als ob sich schon damals in mir der Dirigent geregt hätte. Manchmal erwachte ich morgens beim Klang von Volksliedern, wenn die Dorfbewohner, Fischer und Weingärtner, zur Arbeit gingen, sangen sie. Auch wurde gelegentlich abends auf dem Dorfplatz getanzt und manchmal gab es Feste, an denen die Gralja gespielt wurde. Die Gralja ist ein Rohrblattinstrument, wie ich meine, maurischen Ursprungs, ähnelt einer Oboe und hat einen sehr durchdringenden Ton. Jeden Tag hörte ich meinen Vater Klavier oder Orgel spielen, seine eigenen Lieder, Kirchenmusik, Kompositionen der großen Meister. Er nahm mich zu allen Gottesdiensten mit. Gregorianischen Choral, Kirchenlieder und Orgelimprovisationen hörte ich alle Tage. Und dann gab es natürlich noch die wundervollen Klänge in der Natur, das Rauschen des Meeres, den Wind, der durch das Laub wehte, das zarte Zwitschern der Vögel, die Melodie der menschlichen Stimme, die nicht nur beim Singen, sondern auch beim Sprechen unendliche Modulationen fähig ist. Welch ein Reichtum an Musik! Ich ließ mich von ihr tragen. Sie war meine geistige Nahrung. Alle Instrumente erregten meine Neugier. Alle wollte ich spielen. Als ich 7 Jahre alt war, spielte ich Geige. Mit 8 spielte ich bereits in einem Konzert in Vendrell einen Solopart. Vor allem sehnte ich mich danach, Orgel spielen zu dürfen. Aber mein Vater sagte, ich könne es nicht, solange meine Füße noch nicht bis zum Pedal hinabreichten. Wie ich diesen Tag herbeisehnte. Ich bin nie sehr groß gewesen und die anderen Kinder wuchsen schneller als ich, so musste ich länger als alle meine Kameraden warten, bis es auch bei mir soweit war. Und diese Wartezeit nahm kein Ende. Ich versuchte es immer wieder, setzte mich allein in der Kirche auf die Orgelbank und streckte meine Füße aus, aber ich wuchs darum um nichts schneller. Der große Augenblick kam endlich, als ich 9 Jahre alt war. Ich rannte zu meinem Vater und sagte es ihm: »Vater, ich komme ans Pedal.« Er sagte: »Lass sehen.« Ich streckte meine Füße aus und sie berührten es tatsächlich, zwar nur mit knapper Not, aber es reichte gerade hin. Mein Vater sagte: »Schön, nun darfst du Orgel spielen.« Es war ein feines Instrument, so alt wie Bachs Orgel in Leipzig. Es steht heute noch in der Kirche von Vendrell. Bald lernte ich gut genug Orgel spielen, um gelegentlich für meinen Vater einspringen zu können, wenn er krank oder anderweitig beschäftigt war. Einmal, als ich mit Spielen fertig war und die Kirche verließ, sprach mich ein Freund meines Vaters, ein Schuhmacher, an mit den Worten: »Wie großartig dein Vater heute wieder einmal gespielt hat.« Zu dieser Zeit arbeiteten die Schuhmacher in unserem Dorf auf der Straße, da saßen sie auf ihrem Schemel. Dieser Mann hatte außerhalb der Kirche bei der Arbeit gesessen und zugehört. Ich sagte dem Schuhmacher, meinem Vater gehe es nicht gut, der gespielt habe, das sei ich. Zuerst wollte er mir nicht glauben, aber ich versicherte ihm, dass es sich so verhalte. Er rief seine Frau und sagte ihr in großer Erregung, das war nicht Carlos, der heute Orgel gespielt hat. Du wirst es nicht glauben, es war Pablito. Der Schuhmacher und seine Frau schlossen mich in ihre Arme und küssten mich. Dann nahmen sie mich mit ins Haus und gaben mir Kekse und Wein. In jenen Tagen zogen fahrende Musikanten in Gruppen von Dorf zu Dorf, die sich kümmerlich durchschlugen und von dem lebten, was die Dorfbewohner an Geld erübrigen konnten. Sie spielten auf der Straße und bei dörflichen Tanzvergnügungen. Oft ließen sie sich in bizarre Kostüme gehüllt, auf den mannigfaltigsten, seltsamsten und oft selbst gefertigten Instrumenten hören, und immer fieberte ich ihrer Ankunft entgegen. Eines Tages kam eine Kapelle von dreien solcher Musiker nach Vendrell. Sie nannten sich Los Tres Bemoles, die drei Bs. Ich bahnte mir einen Weg durch die Menge, die sich auf dem Dorfplatz eingefunden hatte, um sie zu hören, drängelte, bis ich ganz vorne war, und hockte mich dann glückselig auf das Kopfsteinpflaster. Schon ihr Aufzug entzückte mich. Sie waren alle als Clowns verkleidet, und ich hörte verzaubert auf jeden Ton, den sie spielten. Vor allem faszinierten mich ihre Instrumente. Sie führten Mandolinen mit sich, Glocken, Gitarren, selbst Instrumente, die aus Küchengeschirr wie Teekannen, Tassen und Gläsern bestanden. Ob das die Vorläufer jener merkwürdigen neumodischen Bumsinstrumente waren, wie man sie heutzutage in Jazzkapellen antrifft? Ein Mann spielte auf einem Besenstiel, der wie ein Cello mit Saiten bespannt war. Übrigens hatte ich damals noch nie ein Cello gesehen, geschweige gehört. Aus irgendeinem Grund, Vorahnungen mögen damit im Spiel gewesen sein, faszinierte mich dieses Besenstielinstrument mehr als alle anderen. Ich konnte den Blick nicht davon wenden. Für mich klang es ganz herrlich. Als ich nach Hause kam, erzählte ich atemlos meinem Vater davon. Er musste lachen, aber ich lag ihm so lange in den Ohren, bis er sagte, »Einverstanden, Pablo, du sollst auch ein solches Instrument haben. Ich mach dir eins.« Und das tat er auch, nur dass sein Instrument gegenüber der Besenstielkonstruktion beträchtliche Verbesserungen aufwies und noch viel schöner klang. Er schnitzte es aus einem Kürbis und bezog es mit einer einzigen Saite. Wenn Sie so wollen, war es mein erstes Cello. Ich besitze es noch in San Salvador, wo ich es in einer Glasvitrine aufbewahre wie einen Museumsschatz. Auf diesem Eigenbau-Cello lernte ich viele der Lieder spielen, die mein Vater komponiert hatte, aber auch allerlei volkstümliche Weisen, die von außerhalb in unser Dorf gedrungen waren. Jahre später besuchte ich einmal das naheliegende alte Kloster Santa Creus und traf dort einen alten Gastwirt, der sich, wie er sagte, noch gut daran erinnerte, wie er mich als 9-jährigen kleinen Jungen dieses seltsame Instrument im Kreuzgang des Klosters spielen hörte. Und auch ich entsann mich jener Nacht, da ich im Mondlicht spielte und die Töne im Schatten der Säulen hallten, bis sie die hell beschienenen, halb zerfallenen Klostermauern als Echo zurückwarfen. Ich sehe nichts Besonderes in der Tatsache, dass ich im Alter von 11 Jahren Künstler war. Ich hatte angeborenes Talent und Musik im Leibe, das ist alles. Mein persönliches Verdienst ist es nicht. Das Einzige, dessen wir uns rühmen dürfen, ist ja nicht unser Talent, sondern was wir daraus machen. Darum dringe ich bei jungen Musikern auch immer darauf, bildet euch ja nichts ein auf euer Talent. Dafür könnt ihr nichts. Nur was ihr daraus macht, zählt. Talent ist eine Gottesgabe. Haltet sie in Ehren, anstatt sie in den Schmutz zu ziehen oder zu verschleudern. Arbeitet. Arbeitet unermüdlich an diesem euren Talent. Hegt es und pflegt es. Natürlich ist die Gabe, die wir vor allem in Ehren halten müssen, das Leben selber. Unsere Arbeit sollte nichts anderes sein als eine Huldigung an das Leben.
Eine Weihnachtsgeschichte des Cellisten, Dirigenten und Komponisten Pablo Casals, aufgezeichnet von Alfred Kahn. Licht und Schatten auf einem langen Weg wurde im DLF erstmals am 19.12.1971 gesendet. Das letzte Wort dieser Weihnachtssendung gehört abermals Wolf-Dietrich Schnurre. Seine Geschichte vom geliehenen Weihnachtsmann war im RIAS am 30. November 1953 zu hören. Abermals liest der Autor selbst.
Immer wenn's so auf Weihnachten zugeht wie jetzt, muss ich an Vater denken. Das heißt sonst natürlich auch, aber jetzt auch besonders stark. Ich nehme an, das liegt daran, dass man ganz zu innerst wohl nie aufhören wird, der kleine Junge von damals zu sein, der frierend vor den Schaufenstern stand, sich die rotgefrorene Nase rieb und seufzend die Eisenbahnen und Kasperles anstarrte. Bis Vater einem klarzumachen verstand, Eisenbahnen und solcher Kram gut und schön. Aber worauf's jetzt vor allem ankäme, das wäre nicht traurig zu sein. Auch dann nicht, und das war der Fall, wenn kein Geld da wäre. Andere Leute, sagte Vater, sind bloß an den beiden Feiertagen fröhlich und vielleicht nachher zu Neujahr nochmal. Das genügt aber nicht. Man muss mindestens schon einen Monat vorher mit der Fröhlichkeit anfangen. Zu Neujahr, sagte Vater, da kannst du dann getrost wieder traurig sein, denn es ist nie schön, wenn ein Jahr einfach so weggeht. Nur jetzt, so vor Weihnachten, da ist es unangebracht, wenn man traurig ist. Vater selber gab sich auch immer große Mühe, nicht traurig zu sein um diese Zeit. Aber er hatte es aus irgendeinem Grund da schwerer als ich. Vielleicht, weil er keinen Vater mehr hatte, der zu ihm dasselbe gesagt hätte, was er zu mir immer sagte. Trotzdem, irgendwas Nettes ist ihm aber dann doch immer noch eingefallen. Entschieden das Netteste fiel ihm aber am 23. Dezember 1927 ein. Wir wohnten damals in Frankfurt am Stadtrand, in einer Arbeitersiedlung. Vater war gerade wieder mal arbeitslos. Und da nach Mutter auch die Stiefmutter weggegangen war und Frieda, Vaters Jugendfreundin, uns nur höchstens alle 5 Tage besuchte, lebten wir eigentlich ganz zufrieden. Tags gingen wir immer ins Senckenberg-Museum. Und wenn wir uns alles angesehen hatten, dann lehnten wir uns unter dem Gerippe des Ichthyosauriers an die Heizung, sahen aus dem Fenster oder fingen mit dem Museumsdiener ein Gespräch über Kaninchenzucht an. Auch mit dem Essen haperte es damals ausnahmsweise nicht weiter. Frieda hatte gerade eine Stelle im Kruch bekommen und sie hatte dem Wirt erzählt, Vater wäre ihr Bruder. Das hatte zur Folge, dass wir jeden Morgen eine warme Suppe und abends allerhand brauchbare Abfälle vom Mittag bekamen. An sich war das Jahr also durchaus dazu angetan, in Ruhe und Beschaulichkeit zu Ende gebracht zu werden. Wenn Vater sich nur nicht solche Sorgen um einen Weihnachtsbaum gemacht hätte. Es kam ganz plötzlich. Wir hatten eben Frieda vom Kruch abgeholt, sie nach Hause gebracht und uns hingelegt. Da klappte Vater den Band Brems Tierleben zu, in dem er abends immer noch las und fragte zu mir rüber, »Schläfst du schon?« »Nein«, sagte ich, denn es war zu kalt zum Schlafen. »Mir fällt eben ein«, sagte Vater, »wir brauchen ja einen Weihnachtsbaum.« Er machte eine Pause und wartete meine Antwort ab. »Findest du?« fragte ich. »Ja«, sagte Vater. »Und zwar so einen richtigen, schönen, nicht so einen murkligen, der schon umkippt, wenn man bloß eine vergoldete Walnuss dranhängt.« Bei dem Wort Walnuss richtete ich mich auf. »Ob man nicht vielleicht auch ein paar Lebkuchen kriegen könnte zum Dranhängen?« Vater räusperte sich. »Gott«, sagte er, »warum nicht? Mal mit Frieda reden.« »Vielleicht kennt Frieda auch gleich einen, der uns einen Baum schenkt«, schlug ich vor. Vater bezweifelte das. Außerdem, so ein Baum, wie er ihn sich vorstelle, den verschenke niemand. Der sei ein Reichtum, ein Schatz sei der. Aber vielleicht 1 Mark wert sei, fragte ich. 1 Mark? Vater blies verächtlich die Luft durch die Nase. Mindestens 2. Und wo gibt's ihn? Siehst du, sagte Vater, das überlege ich auch gerade. Aber wir können ihn doch gar nicht kaufen, sagte ich. 2 Mark. »Willst du dir denn jetzt hernehmen?« Vater hob die Petroleumlampe an und sah sich im Zimmer um. Ich wusste, er überlegte, ob sich vielleicht noch was ins Leihhaus tragen ließe. Es war aber schon alles drin, sogar das Grammophon, bei dem wir so geheult hatten, als der Kerl hinter dem Gitter mit ihm abgezogen war. Vater stellte die Lampe wieder zurück und räusperte sich. »Schlaf mal erst. Ich werde mir den Fall durch den Kopf gehen lassen.« In der nächsten Zeit standen wir bloß immer an den Weihnachtsbaumverkaufsständen rum. Baum auf Baum bekam Bein und lief weg, aber wir hatten noch immer keinen. »Ob man nicht doch«, fragte ich am 5. Tag, als wir gerade wieder im Senckenberg-Museum und im Ichthyosaurier-Gerippe an der Heizung lehnten. »Ob man was?«, fragte Vater. »Ich meine, ob man nicht doch versuchen sollte, einen gewöhnlichen Geschenk zu kriegen? Bist du verrückt?« Vater war empört. »Vielleicht so ein Kohlstrunk, ja?« bei dem man nachher nicht weiß, soll's ein Handfeger und eine Zahnbürste sein? Kommt gar nicht in Frage. Aber was half's? Weihnachten kam näher und näher. Anfangs waren die Christbaumwälder in den Straßen noch aufgefüllt worden. aber allmählich lichteten sie sich und eines Nachmittags waren wir Zeuge, wie der fetteste Christbaumverkäufer von Frankfurt, der Frikadellenschorsch, sein letztes Bäumchen, war es Streichholz von Baum, für 3,50 Mark verkaufte, aufs Geld spuckte, sich aufs Rad schwang und wegfuhr. Nun fingen wir doch an, traurig zu werden. Nicht schlimm, aber immerhin es genügte, dass Frieda die Brauen noch mehr zusammenzog, als sie sonst schon zusammengezogen hatte, und dass sie uns fragte, was denn los wäre. Wir hatten uns zwar daran gewöhnt, unseren Kummer für uns zu behalten, doch diesmal machten wir eine Ausnahme, und Vater erzählte ihr alles. Frieda hörte aufmerksam zu. »Das ist alles?« Und wir nickten. »Ihr seid aber komisch«, sagte Frieda. »Warum geht ihr nicht einfach in den Wald und klaut einen?« Ich habe Vater schon oft empört gesehen, aber so empört wie an diesem Abend noch nie. Er war kreidebleich geworden. »Ist das dein Ernst?«, fragte er heiser. Frieda war sehr erstaunt. »Natürlich«, sagte sie, »das machen doch alle.« »Alle«, echote Vater dumpf, »alle.« Er erhob sich steif und nahm mich bei der Hand. »Du gestattest wohl«, sagte er darauf zu Frieda, »dass ich erst den Jungen nach Hause bringe, ehe ich dir hierauf die gebührende Antwort erteile.« Er hat sie ihr niemals erteilt. Frieda war vernünftig. Sie tat so, als ginge sie auf Vaters Zimperlichkeit ein, und am nächsten Tag entschuldigte sie sich. Doch was nützte das alles? Einen Baum, gar einen Staatsbaum, wie ihn Vater sich vorstellte, hatten wir deshalb noch lang nicht. Aber dann, es war wie gesagt der 23. Dezember, und wir hatten eben wieder unseren Stammplatz unterm Ichthyosauriergerippe bezogen, hatte Vater die große Erleuchtung. »Haben Sie einen Spaten?« fragte er den Museumsdiener, der neben uns auf seinem Klappstuhl eingenickt war. »Was?« fragte der und fuhr auf. »Was habe ich?« »Ein Spaten, Mann«, sagte Vater ungeduldig, »ob Sie einen Spaten haben?« »Ja, den habe er schon.« Ich sah unsicher an Vater empor. Es sah er doch leidlich normal aus, nur sein Blick schien mir eine Spur unsteter zu sein als sonst. »Gut«, sagt er jetzt, »wir kommen heute mit Ihnen nach Hause und Sie borgen ihn uns.« Was er vorhatte, erfuhr ich erst in der Nacht. »Los«, sagte Vater und schüttelte mich, »steh auf!« Ich kroch schlaftrunken über das Bettgitter. »Was ist denn bloß los?« »Pass auf«, sagte Vater und blieb vor mir stehen. »Einen Baum stehlen, das ist gemein, aber sich einen borgen, das geht.« »Borgen?« fragte ich blinzelnd. »Ja«, sagte Vater, »wir gehen jetzt in den Park und graben eine Blautanne aus. Zu Hause stellen wir sie in die Wanne mit Wasser, feiern morgen dann Weihnachten mit ihr und nachher pflanzen wir sie wieder am selben Platz ein.« Summend und pfeifend zogen wir los. Vater den Spaten auf dem Rücken, ich einen Sack unterm Arm. Hin und wieder hörte Vater auf zu pfeifen und wir sangen zweistimmig, »Morgen, Kinder, wird's was geben und vom Himmel hoch, da komm ich her.« Wie immer bei solchen Liedern hatte Vater Tränen in den Augen und auch mir war schon ganz feierlich. Dann tauchte vor uns der Park auf und wir schwiegen. Die Blautanne, auf die Vater es abgesehen hatte, stand inmitten eines mit Stroh abgedeckten Rosenrondells. Sie war gut 2 Meter hoch und ein Muster an ebenmäßigem Wuchs. Da der Boden nur dicht an der Oberfläche gefroren war, dauerte es gar nicht lange und Vater hatte die Wurzeln freigelegt. Behutsam kippten wir den Baum darauf um, schoben ihn mit den Wurzeln in den Sack, Vater hing seine Jacke über das Ende, das raussah, schippte das Loch zu, streute Stroh drüber, lud sich Spaten und Baum auf die Schulter und ging nach Hause. Hier füllten wir die große Zinkwanne mit Wasser und stellten den Baum rein. Als ich am nächsten Morgen aufwachte, waren Vater und Frieda schon dabei, ihn zu schmücken. Er war jetzt mit Hilfe einer Schnur an der Decke befestigt und Frieda hatte aus Staniolpapier allerlei Sterne geschnitten, die sie an seinen Zweigen befestigte. Sie sahen sehr hübsch aus. Auch 3 Lebkuchenmänner sah ich hängen. Ich wollte Vater und Frieda ihren Spaß nicht verderben, daher tat ich so, als schlief ich noch. Dabei überlegte ich, wie ich mich für Vaters und Friedas Nettigkeit revanchieren könnte. Schließlich fiel es mir ein. Vater hatte sich einen Weihnachtsbaum geborgt. Warum sollte ich es nicht fertig kriegen, mir über die Feiertage unser verpfändetes Grammophon auszuleihen? Ich tat also so, als wachte ich eben erst auf, bejubelte vorschriftsmäßig den Baum, dann zog ich mich an und ging los. Der Pfandleuer war scheußlich. Schon als wir zum ersten Mal bei ihm waren und Vater ihm seinen Ulster gegeben hatte, hätte ich den Kerl umbringen können. Aber jetzt musste man freundlich sein. Ich gab mir auch große Mühe, erzählte ihm was von 2 Großmüttern, von letzter Freude auf alte Tage und so, und plötzlich holte er aus und haute mir ein paar herunter und sagte ganz ruhig, »Wie oft du sonst schwindelst, ist mir egal, aber zu Weihnachten wird die Wahrheit gesagt, verstanden?« Darauf schlurfte er in den Nebenraum und brachte das Grammophon an. Aber wehe, er macht was an ihm kaputt. Und auch bloß für 3 Tage. Und auch bloß, weil du's bist. Ich machte einen Diener, dass ich mir fast die Stirn an der Kniescheibe stieß. Nahm den Kasten unter den einen, den Trichter unter dem anderen Arm und rannte los. Zu Hause versteckte ich das Ding in der Waschküche. Frieda allerdings musste ich einweihen, denn die hatte die Platten. Aber Frieda hielt dicht. Zum Mittag hatte uns Friedas Chef vom Kruch eingeladen. Es gab eine tadellose Nudelsuppe. Anschließend Kartoffelpüree mit Gänseklein. Wir aßen, bis wir uns kaum noch erkannten. Darauf gingen wir, um Kohlen zu sparen, noch ein bisschen ins Senckenberg-Museum zum Ichthyosaurier-Gerippe. Und am Nachmittag kam Frieda und holte uns ab. Zu Hause wurde geheizt, dann packte Frieda eine Riesenschüssel mit Gänseklein, 3 Flaschen Rotwein und gut 1 Quadratmeter Bienenstich aus. Vater legte für mich sein Band Brems Tierleben raus und im nächsten unbeachteten Augenblick lief ich in die Waschküche runter, holte das Grammophon rauf und sagte Vater, er sollte sich umdrehen. Er tat's auch. Frieda legte die Platten raus, sie steckte den Baum an, ich machte den Trichter fest und zog das Grammophon auf. »Kann ich mich umdrehen?« fragte Vater, der es nicht mehr aushielt, als Frieda das Licht ausgeknipst hatte. »Moment«, sagte ich, »dieser verdammte Trichter, meint der, das Dreckding will festsitzen?« Frieda räusperte sich. »Was denn für ein Trichter?« fragte Vater. Aber da ging es schon los. Es war, ihr Kinderlein komme, das knarrte zwar etwas und die Platte hat auch einen Sprung, aber das machte nichts. Frieda und ich sangen mit und da drehte Vater sich um. Er schluckte erst und zupfte sich an der Nase, aber dann räusperte er sich und sang auch mit. Als die Platte zu Ende war, schüttelten wir uns die Hände und ich erzählte Vater, wie ich die Sache mit dem Grammophon gemacht hätte. Er war begeistert. »Na?« sagte er nur immer wieder zu Frieda und nickte dabei zu mir rüber. »Na?« Es wurde ein sehr schöner Weihnachtsabend. Erst sangen und spielten wir die Platten durch, dann spielten wir sie nochmal ohne Gesang, dann sang Frieda nochmal alle Platten allein, dann sang ich sie mit Vater nochmal und dann aßen wir und tranken den Wein aus, darauf machten wir noch ein bisschen Grammophonmusik und dann brachten wir Frieda nach Hause und legten uns auch hin. Am nächsten Morgen blieb der Baum noch aufgeputzt stehen. Ich durfte liegen bleiben und Vater machte den ganzen Tag Grammophonmusik. Dann in der darauffolgenden Nacht nahmen wir den Baum aus der Wanne, wir steckten ihn noch mit dem Staniolpapier geschmückt in den Sack und brachten ihn zurück in den Park. Hier pflanzten ihn wir wieder in sein Rosenrondell. Darauf traten wir die Erde fest und gingen nach Hause. Am Morgen brachte ich dann noch das Grammophon weg. Den Baum haben wir noch öfter besucht, der ist wieder angewachsen. Die Staniolpapiersterne hingen noch eine ganze Weile an seinen Zweigen. Kürzlich schrieb Frieda, sein Stamm hätte jetzt den Umfang eines mittleren Fabrikschornsteins. Von dem Grammophon allerdings haben wir nichts mehr gehört.
Der geliehene Weihnachtsmann, eine Erzählung von Wolf-Dietrich Schnurre. Unsere Sendung mit Weihnachtsgeschichten ist vorüber. Mir bleibt, Ihnen ein frohes und friedliches Fest zu wünschen. In der kommenden Woche blicken wir zum Jahresende unter anderem noch einmal auf das RIAS Tanzorchester. Mein Name ist Michael Groth. Ich würde mich freuen, wenn Sie dabei sind.